Ich freue mich, da sein zu können. Vielen Dank für alle, die mitbeten. Es sind ganz viele, glaube ich. Es sind mehr, als ich überhaupt je gedacht hätte. Und ja, es ist eine spannende Zeit. Einfach mal so. Und das Thema ist ja Krisen und Niederlagen oder Niederlagen und Siege. Und ich habe mal ein bisschen im Netz recherchiert und habe herausgefunden, dass eine Niederlage ein Raum ist, wo man Bier lagert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, der Sieg wäre, alle Fässer zu leeren, und was bleibt ist, ich schätze mal, ein großer Kader, oder? aber darum geht es ja gar nicht. Es war nur ein Punkt. Ja, das Wichtigste. Naja, lassen wir uns mal überraschen, ich denke nicht. Ja, Synonyme dafür sind verlieren, unterliegen, erliegen, versagen, misslingen, abblitzen, eine Klatsche einstecken und so weiter, Misserfolge. Und das kennt letztendlich jeder von uns. Aber aus meiner Sicht, ich habe mir auch überlegt, habe auch mal geguckt, was ein Sieg ist. Da steht da, der abschließende Erfolg einer Auseinandersetzung wie ein Kampf, ein Krieg, ein Wettkampf oder eine Wahl, bei der man einen Gegner oder einen Herausforderer überwunden hat. Das wäre die Definition für Sieg laut Internet. Ist doch schön, gell? Dass das Internet so schlau ist und alles weiß. Aber wenn ich über das Thema nachdenke, möchte ich sagen, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist die Betrachtungsweise, von wo wir schauen. Wir können es menschlich betrachten und wir können es göttlich betrachten. Und ich habe drei Beispiele mitgebracht. Das eine ist Jesus, das andere ist Paulus und das dritte bin ich. Passt irgendwie hier gerade. So, von daher. Wenn wir uns Jesus angucken, gell? Menschlich gesehen ein absolutes Desaster. Guck dir die Leute an, guck dir seine Helden an. Der eine ihn verraten, der andere ihn verleugnet. Alle sind in Deckung gegangen, keiner war mehr da. Niemand hat sich getraut, zu ihm zu stehen. Die einen haben gejubelt, alle waren der Meinung, jetzt ist er endlich weg von der Bildfläche. Hurra, wir haben es geschafft. Aber was war denn Gottes Perspektive? Ich glaube, im Himmel, die haben Party gefeiert. Ja, der Vater hat auch mit dem Sohn gelitten, auf jeden Fall. Aber er hat darüber hinaus geschaut. Und er wusste, jetzt ist es geschafft. Der Sieg ist da für alle Zeiten. Nie wieder wird der Feind dominieren in dieser Weise. Nie wieder. Der Schlange ist der Kopf zertreten, so wie es ganz am Anfang schon steht. Was für eine Perspektive. Und Jesus selbst hatte diese auch. Er wusste das. Guck mal, wir lesen im Hebräer 5, da steht, und obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, gehorsam. Wie viel müssen wir gehorsam lernen? Und manchmal auch an dem, was wir leiden. Oder es steht dort, Hebräer 7, 2-mal dasselbe, so ein Quatsch, habe ich mich auch verschrieben. Mal kurz weiterblättern. Hebräer 2, dass er den durch Leiden vollkommen gemacht hat, der Urheber allen Heils ist. Wow, was für krasse Aussagen über unseren König. Aber Jesus wusste genau, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, Johannes 12, 24, dann wird es keine Frucht bringen, es wird nicht funktionieren. Er wusste es. Und mit dieser Perspektive ist er auch angetreten. Er ist niemals gekommen, bloß um hier Mensch zu sein und ein cooles Leben zu haben und Leuten ein paar Wunder zu zeigen. Sondern seine Perspektive war immer, es ist vollbracht, der Sieg gehört uns. Und ich bringe dir das zurück, Vater, was der Feind geraubt hat. Ich hole dir das wieder. Ich stelle den Urzustand wieder her, mit aller Kraft und mit all dem, was dafür gebraucht wird. Und er war bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und im Hebräer 12,2 steht, dass er, ist eine interessante Textstelle, warte, da muss ich mal kurz wieder in meine Bibelstellen gucken. Ich habe die ausgedruckt, da muss ich immer das Buch aufschlagen. Da steht, dass wir hinschauen sollen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schmach nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones. Was für eine Freude war das? Es war doch bestimmt keine Freude, an diesem Kreuz zu hängen. Aber er wusste, wenn ich diesen Weg gehe, werden die Leute, die ich mir rausgesucht habe, den Erdkreis aufmischen und für alle Zeiten verändern. Das, was ich hier tue, wird die Geschichte der Menschheit vollkommen neu schreiben. Es wird komplett das Feld aufrollen und es wird den Sieg hervorbringen. Und mit dem, was ich tue, rüste ich sie so aus, dass sie gehen werden, egal was man mit ihnen macht. Sie werden nicht stehen bleiben. Und wenn wir die Apostelgeschichte sehen, sehen wir das. Wir waren nicht mehr aufzuhalten, als das Feuer fiel. Niemand konnte sie mehr aufhalten. Wenn du siehst, dass dort steht und sie erachteten es für lauter Freude, um Jesu Willen geschlagen zu werden. Da ging es um 38 Rudenschläge, nicht um einfach mal so einen kleinen Detsch. Und das haben alle gesagt. Was für eine Transformation dieser Leute, die noch Tage zuvor in Deckung gegangen sind und gesagt haben, ja, macht mal leise, die sollen uns nicht sehen. Was für eine Transformation. Und da nimmt der Herr uns mit rein. Das ist einfach gigantisch. Also, wie gesagt, Frage der Perspektive. Göttliche, menschliche. Menschlich, totales Desaster. Vollkommen verrissenes Leben. So gute Sachen gesagt und am Ende am Kreuz gestorben als Verbrecher. Vollkommen Desaster. Aber göttlich. Der Sieg überhaupt für alle Zeiten. Wow, was für ein Gott. Paulus. Nehmen wir mal Paulus. Ihr habt bestimmt alle schon mal den 2. Korintherbrief gelesen. Da stehen coole Sachen drin. Die Frage ist, ob wir das immer wollen, was dort steht. Aber Paulus bringt das ziemlich gut auf den Punkt und erklärt viele Dinge, was er so erlebt hat und was es ihn gekostet hat. Aber auch dort siehst du, Beispiel Apostelgeschichte, gell? Er wird gesteinigt, die Jünger tragen ihn raus, sie beten, er steht wieder auf. Jetzt die Frage, was hättest du gemacht? Weißt du, was Paulus gemacht hat? Der ist wieder reingegangen, locker vom Hocker. Und weiter geht's. Gerade flogen die Steine noch, gerade war ich gestorben. Aber jetzt lebe ich wieder. Was soll's? Das war der Auftrag vom Herrn. Wir machen hier weiter. Dieser Mann, der begeistert mich. Aber was hat er erlebt? Er hat sich bekehrt und dann hat ihn Gott erstmal 16 Jahre, 14 bis 16, ich bin ganz sicher, rausgenommen aus dem Rennen. Du hast nichts von ihm gehört. Nichts. Er hat die ersten 2-3 Tage ordentlich den Laden aufgemischt. Alle waren schon sauer. Und die hatten schon da beschlossen, weg mit dem, der reicht uns, lass uns wieder Steine nehmen. Aus, Schluss, der ist zu heftig, den können wir nicht gebrauchen hier. Der muss weg. Und Gott führte ihn in Ruhe und ließ ihn lernen. Was wohl? Aus was kam er denn? Er kam aus einer Position als Pharisäer. Er sagte, dem Gesetz nach gerecht. Hallo, das muss erst mal jemand von sich behaupten können. Das ist schon eine scharfe Nummer. Und ich denke, er hatte so viel Pharisäer-Denken, auch eine gewisse stolze Art und vielleicht auch eine Arroganz und eine Überheblichkeit. Also, das steht nirgendwo. Das lege ich jetzt einfach mal rein. Dass Gott ihn einfach rausgenommen hat. Und dann tritt er wieder auf. Aber wie? Wisst ihr, wenn ihr lesen wollt, wie sich sein Wesen verändert hat, dann lest mal den Brief an Philemon, wo er über Onesimus schreibt. Was für ein Mann. Was hat Gott an diesem Mann getan? Und wie hat er ihn transformiert? Und das auch durch all die Krisen hindurch. Er ist durch ganz Asien gezogen und überall, wo er war, sind Gemeinden entstanden. Überall. Er hatte einige Stellen, wo er richtig Stress hatte. Die habe ich mir sogar aufgeschrieben irgendwo. Mal gucken, ob ich es finde. Ach ja, in Antiochia, in Ikonia. Nee, Ikonion. Das ist nicht mein, ist nicht meine Sprache. Lystra waren die Städte, wo er richtig heftig Verfolgung erlebt hat. Richtig heftig. Aber er war in Athen. Und wenn ich mir überlege, mit welcher Weisheit dieser Mann vorgegangen ist, ich glaube, ich werde ausgerastet. Und es steht doch dort, innerlich war sein Herz so aufgewühlt, als er die ganzen Statuen und den ganzen Kram gesehen hat. Aber was hat er denn gemacht? Hätte er sagen können, ihr elendischen Götzenanbeter, was soll das hier alles? Aber was hat er gesagt? Er hat gut hingeguckt und da war halt dieser Hinweis dem unbekannten Gott. Und was hat er gemacht? Ist sowas von drauf eingestiegen. Und die haben ihm zugehört, weil die ja für sowas offen waren. Gell? Die hatten ja genug rumstehen von den Dingern. Aber dann kam der Richtige. Dann kam der Richtige. Und egal wo er war, in Ephesus, in Philippi, wie war Philippi? Sie haben nichts Falsches gemacht und trotzdem saßen sie im Gefängnis. Und wie sind sie damit umgegangen? Sie haben den König angebetet. Und dem Herrn hat es gefallen, dass ein kleines Erdbeben kam. Vielleicht hat er im Rhythmus mitgetat, so, weißt du, so im Takt. Und die Türen sind aufgegangen. Paulus, sehr beeindruckend. Und eine Stelle will ich mit euch angucken. Guck mal, er hat in Philipper geschrieben, was er erleben möchte, ist die Kraft der Auferstehung in Philipper 3, Vers 10. Und ihn, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Paulus wusste ganz genau, die Kraft der Auferstehung kriegst du nur mit der Gemeinschaft der Leiden. Das funktioniert nicht ohne. Kannst du nicht trennen voneinander. Das ist absolut nicht möglich. Und bei all den Krisen, die er hatte, und er hatte einige, wie gesagt, in 2. Korinther 1 schreibt er, dass Gott uns tröstet, mit einem Trost, den nur er geben kann. Im 2. Korinther 4 schreibt er, dass dieser Schatz, den wir haben, das Übermaß der Kraft in irdenen Gefäßen ist, die auch zerbrechlich sind, die auch durch Krisen herausgefordert werden. Und er schreibt, sie sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Sie sehen keinen Ausweg und haben aber trotzdem einen Ausweg. Sind verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib tragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Es gibt nur das eine mit dem anderen. Es ist wie eine Seite in einer Medaille. Du kriegst nur eins. Also egal, welche Medaille du hast, die hat immer zwei Seiten. Du kannst machen, was du willst. Das ist das Prinzip. Und was mich ja schwer beeindruckt, ist diese 2. Korinther 12, 9 und 10, das kennen wir bestimmt alle. Und er hat mir gesagt, dort schreibt er von diesen Herausforderungen, die ihn wirklich was gekostet haben. Und wo er Gott dreimal gebeten hat, da ging es um diesen Dorn im Fleisch. Ich denke, hat Luther übrigens auch schon gedacht, interessant, dass er von den, nicht von der Krankheit spricht, sondern von den Verfolgungen, die er dort erlebt hat. Und er hat Gott gefragt, dass das verändert werden soll. Und was sagte Gott? Meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Was für eine Aussage. Wo du sagst, was mutet der Herr ihm zu? Aber für Paulus war das okay. Er hat dann nicht nochmal nachgefragt, sondern gesagt, okay, Herr, wenn das so ist, Und dann schreibt er sehr gern, will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Oder über mir zelte, mich bedecke. Was für eine steile Aussage. Wow. Und der nächste Satz ist noch verrückter. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten. Ich dachte, hallo, ist noch alles okay? Und dann schreibt er aber, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es geht nicht darum, um unseretwillen den Unfug zu haben. Aber wenn er im Dienst ist und er hat das um Christi willen, dann will er sich rühmen dafür und ihm danken. Was für eine steile Perspektive. Und er lässt ihn, und wie gesagt, der zweite Korintherbrief ist, ihr wisst das selber. Ja, voll, ich finde das sehr, sehr beeindruckend, dieses Beispiel. Man könnte sagen, egal ob wir jetzt hier, egal ob ich die Herausforderung habe, ich gehe weiter, weil das ist mein Auftrag und Gott hat mich dazu gesetzt und ich will einfach treu bleiben. Mir ist es wichtiger, Christus zu haben, als keinen Stress zu haben. Das ist mir einfach wichtiger. Jesus hat es so formuliert, im Johannes 15, viermal, ihr in mir und ich in euch. Bleibt an mir, am Weinstock. Und das war Paulus einfach wichtiger. Er sagte, egal ob ich diese Herausforderung habe, egal ob die mich mögen oder nicht, ich will meinen Job zu Ende machen. Das Ziel ist, dass ich dir folge, so wie du mich berufen hast. Und dass ich in das Bild des Sohnes verwandelt werde, hat er im Römer geschrieben, Römer 8. Damit wir transformiert werden, das Bild seines Sohnes. Lese ich euch dann nochmal vor. Habe ich die Textstelle auch da. Das finde ich so beeindruckend. Und er hat gesagt, okay, dann ist halt die Verfolgung. Na und, was soll's? Gehen wir weiter. Das war vielleicht nicht jeden Tag so. Es gab auch Tage, wo es ihn herausgefordert hat, mit Sicherheit. Wo es ihn angestrengt hat, hat er auch gesagt. Gell? Zum Teil schon das Sterben. Wir waren schon gewahrt, dass wir bald sterben. In Ängsten. Das war ihnen alles klar. Aber trotzdem sagt er, wir gehen weiter. Das ist der Auftrag und da bleiben wir dran. Egal, was es kostet. Jüngerschaft. Und dann liest du, was, das ist die Krone des Siegerkranz. Paulus, gell, seine ganzen Briefe schreiben darüber, über diesen Kampf, über diese. Aber wisst ihr, was schön ist? Er schreibt einen Endbrief in Timotheus. Das ist ein guter Kampf. Das ist ein guter Kampf. Schön, dass dieser Kampf als gut definiert ist. Ich finde das so cool. Echt, das meine ich ernst. Das finde ich so cool. Ja, okay, und jetzt komme ich zu mir. Ja, naja, ihr habt ja mitgekriegt, was passiert ist. Der Stamm traf mich am Kopf, zerstörte meinen vierten Brustwirbel und Teile davon haben sich ins Rückenmark gedrückt und damit war ich von dem Moment an, als ich diesen Stamm vor die Rübe gekriegt habe, habe ich gemerkt, hier ist nichts mehr da. Laut den Ärzten passiert da auch nie wieder was. Zum Glück haben wir einen großen Arzt, der mehr Power hat. Und der genau weiß, was er will. Aber es hat sich letztendlich alles verändert. Also alles nicht. Meine Frau ist trotzdem noch meine Frau. Gell? Meine Kinder sind meine Kinder. Aber wenn du laufen kannst, ist es eine andere Perspektive, als wenn du fährst. Also ich meine jetzt hier im Rollstuhl. Gell? Ihr wisst schon, nicht im Auto oder so. Und es war spannend, weil ich von vornherein einfach wusste, in Christus bin ich geheilt, Punkt. Das sagt mir meine Bibel und das ist wahr. Ob ich das jetzt gerade sehe oder nicht, ist nicht entscheidend dabei. Es ist einfach nicht entscheidend. Darum ist er gekommen. Das hat er vor 2000 Jahren beendet, dieses Thema. Und warum es im Moment nicht sichtbar ist, da gibt es viele theologische Ideen drüber. Und es gibt auch viele theologische Ideen über Heilung und wie auch immer. Aber Gott ist souverän, oder? Er entscheidet, wann er Dinge tut und wie er sie tut, egal was unsere Theologie dazu sagt. Die ist nicht interessant an der Stelle. Ich kriege langsam eine Idee, wo er hin will. Und es hat sehr viele Leute auch im säkularen Umfeld, die mich kennen. Die hat das schon erschüttert. Einige haben mir das geschrieben, ehemalige Klassenkameraden. Und die waren plötzlich erstaunlich ehrlich. Wo ich dachte, wow, das würde mir doch nie jemand erzählen. So wie, naja, eine junge Dame schrieb, ich habe von dir gehört und es macht mich immer wieder betroffen und trotzdem renne ich jeden Tag immer wieder rum und komme kaum zur Ruhe und weiß überhaupt nicht wofür. Und ich dachte, wow, was für ein Statement. Und kann es auch irgendwie nicht ändern. Die ist kein Christ. Und es ist irgendwie spannend und es sind viele Leute, die sagen, oh, ja, ich habe davon gehört und es macht mich echt betroffen. Und wo ich sage, wow, Herr, ich habe so die Ahnung, du hast ein bisschen mehr damit geplant, als wir dachten. Und ganz viele Leute haben geträumt, dass ich wieder laufe, sagt mir immer mal jemand, ach guck mal, da kamst du angelaufen und ich war ganz überrascht und du selber auch. Und ich sage, ja, okay. Und eine junge Frau aus der Gemeinde hat geträumt, hat mich gesehen, da war Dorffest und ich kam rausgelaufen, ein bisschen nicht ganz so sauber wie vorher. Und dann hat sie mich gefragt, wie hast du denn das gemacht? Und ich hätte geantwortet, ich habe die Kraft der Auferstehung genutzt. Ich sage, wow, Herr. Und manchmal frage ich mich, wie geht das denn? Wie geht das? Ich glaube, was wir nicht machen sollten, wir sollten unsere Niederlagen und alle Dinge, durch die wir vielleicht durchgehen, sollten wir nicht verschwenden, sondern wir sollten sie verwenden für die Ehre unseres Königs. Wie das auch immer aussieht für jeden Einzelnen, das muss jeder für sich entscheiden. Was ich festgestellt habe, ich habe ja davon gesprochen, Paulus hat es ja verändert. Es macht uns barmherziger. Gucke, ich habe jetzt gelernt, wieder neue Auto zu fahren. Das heißt, ich habe hier einen Knauf, mit dem ich lenke und alles steuere, blinke und den ganzen Kram mache und hier Gas und Bremse. Also ich habe keine Hand frei, um mal schnell einen Schluck zu trinken, wenn ich Auto fahre. Geht nicht. Oder Radio einzustellen, irgend so ein Zeug. Darum habe ich jetzt auch ein Hightech-Auto, was wohl jeden Quatsch selber kann. Und das war echt herausfordernd. Hast du, da hast du Gas gegeben, hast gemerkt, war zu viel, ein bisschen wieder vor und ein bisschen Vollbremse, hast fast das Lenkrad gebissen, jetzt wo ich diese Fahrprüfung gemacht habe. Weißt du? Und früher war ich gerne zügig unterwegs und es hat mich immer genervt, wenn Leute langsam gefahren sind. Vor allen Dingen, wenn man schneller fahren kann in der Situation. Manche von euch kennt das vielleicht. Und jetzt stelle ich fest, bin ich selber der, der langsam um die Kurve schleichen muss, weil ich sonst vielleicht das Auto gegen die Bordsteinkante oder an die andere Straßenseite setze. Ja, ich würde aussteigen und sagen, Freunde, darf ich für dich beten? Nee, warum Witz? Ist ja gar nicht so einfach mit aussteigen. Ja. Später. Okay. Aber was ich auch mitgekriegt habe, es macht mich viel geduldiger. Weil ich muss jetzt so oft auf Dinge warten. Weißt du, im Zimmer liegen wir zu viert. Da gibt es noch welche, denen geht es viel schlechter als mir. Ich kann jetzt viel selber, weißt du, ich springe aus dem Bett, dann in meinen Rollstuhl rein und düst dann los. Ich ziehe mich selber an. Das ist kein Problem, habe ich alles schon gelernt. Aber und ich hatte manchmal Situationen, wo die Mitbewohner gesagt haben, oh Schwester, kannst du jetzt mal kommen? Ich warte schon die ganze Zeit. Dann habe ich gesagt, bleib doch mal cool, dir geht's doch gut. Bist doch die ganze Zeit bei dem anderen beschäftigt. Und du lernst einfach Geduld. Du lernst zu warten. Auch zu Hause, weißt du, ich kann vieles zu Hause im Moment gerade noch nicht. Aber meine Frau hat ja auch noch ein Leben, gell? Und da muss ich einfach lernen zu warten. Und in der Zeit trotzdem dankbar zu sein. Es ist ein spannendes Leben. Ich frage mich, ob ich auch mehr Gehorsam gelernt habe durch das, was ich hier, durchgehe. Aber was ich festgestellt habe, ich wäre auf jeden Fall ruhiger. Viel entspannter. Viel gelassener. Aus meiner Sicht geht es darum, dass wir unser Leben in der Nachfolge leben. Und was hat Jesus gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt? Wie viel Ego muss sterben? Wie viel Stolz muss sterben? Wie viel Eigenwille? Wie viel, was ich mir gerade so denke, muss sterben? Vieles davon würde ich nie so benennen oder so bezeichnen, vor allen Dingen, weil ich es auch nicht in dem Maße vielleicht mitkriege. Haben wir manchmal blinde Flecken für uns selbst? Ja. Der Herr hat die nicht, der sieht ganz genau, wo wir unterwegs sind. Der sieht unsere Ecken und Kanten. Aber was steht denn im Lukas 9, 23? Jesus sagte, wenn mir jemand nachfolgen will, was soll er denn machen? Sich selber verleugnen, sein Kreuz täglich nehmen und mir folgen. Das ist die Botschaft. Was sage ich immer? Nimm dich selber nicht so wichtig. Ist cool, dass es dich gibt, aber die anderen sind genauso wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass wir in den letzten Jahren Weichen stellen konnten in der Gemeinde, wo die jungen Leute einspringen konnten, weiterführen konnten, ohne dass wir in der Krise gelandet sind, ohne dass wir heftig wie die Titanic einen Eisberg geschrammt haben. Sondern es sind eher Leute dazugekommen und Dinge sind gewachsen. Wow. Wie gut ist Gott. Guck mal, im Römer 8, Vers 29 steht, das Ziel ist, dass wir in das Bild sein, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Jesus hat mal gesagt, wir sollen von ihm Sanftmut und Demut lernen. Und barmherzig hat er sowieso gelebt. Und dass das in uns hervorkommt, braucht es einfach manchmal Prozesse. Ich sage nicht, dass das von ihm ist. Ich weiß auch nicht, wo das her ist. Es ist auch egal, das Leben schreibt seine eigenen Bahnen. Aber er nutzt diese Prozesse, um einfach das hervorzubringen, was ihn ehrt. Weil am Ende geht es um seine Ehre, um nichts weiter. Es geht nicht um meine Gemeinde. Ist eh nicht meine, seine. Ist doch so, oder? Es geht nicht um unser Netzwerk oder um diese Dinge, sondern es geht um seine Ehre. Jesus hat für die Ehre des Vaters gelebt. Und wir sollen für die Ehre des Königs leben. Wir sollen ihm nicht die Ehre klauen, sondern ihm die Ehre geben. Und gucke, er schreibt, Johannes schreibt in seinem Evangelium Folgendes. Muss ich mal kurz umblättern. Ach nee, ist der falsche Zettel. Zu viele Zettel, ey, echt. Johannes schreibt im 1. Johannes 1, Vers 16 schreibt er, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Was heißt das? Ich habe mich echt gefragt, was heißt das? Was heißt das, von dir Gnade zu empfangen und zu nehmen? Ich habe dann bei Oswald Chambers gefunden, dass dort steht, es ist Gottes Güte, die für jede Situation in deinem Leben bereitsteht und die du dir in jeder Situation nehmen kannst. Ich dachte, wie geht das? Ich bin fast 40 Jahre mit dir unterwegs und ich frage mich so eine Frage. Manche sagen, du bist der Pastor, hallo? Du musst es doch wissen. Ach, okay. Ja, oder auch nein, oder wie auch immer. oder witzig ist im Hebräer 4, Vers 16, Johannes 1, Vers 16, steht genau das Gleiche. Da steht, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das stelle ich mir manchmal vor. Weißt du, wenn ich früh aufwache, dass ich im Thronsaal knie und sage, Herr, hier bin ich. Ich brauche dich heute. Ich brauche dich für meinen Stuhlgang. Ich brauche dich für meinen Kreislauf. Ich brauche dich für meine Atmung. Ich brauche dich, dass ich damit zurechtkomme. Ich brauche dich für alle Dinge, die fast für jeden normal sind. Für die Sache mit der Blase. Ich brauche dich einfach, Herr. Und ich kann nichts selber machen. Also wir hatten letztens ein lustiges Ding in der Gemeinde, da ging es um die Waffenrüstung. Und da habe ich die Kids drinnen gelassen und da haben wir so einen Blechdeckel gehabt und die durften mich mit Bällen bewerfen, weil das war das Schild des Glaubens. Pfeile wollte ich jetzt nicht nehmen. Ich dachte, wenn doch mal einer trifft, wird es vielleicht böse. Lass uns mal die einfache Variante nehmen. Nicht die Feuerpfeile, sondern oder dann womöglich den Technik zerschießt. Ihr wisst schon, das ist alles so teuer. Und da habe ich doch so einen Ball abgekriegt. Ne? Da habe ich gesagt, hey, die haben mich getroffen. Ich habe es zwar nicht gemerkt, aber ich habe es gesehen. Aber genau so ist es. Du kannst mit mir hier alles machen, ich merke hier gar nichts. Von hier unten bis hier hin. Vollkommen nichts. Meine Frau kam letztens, hat mich abgeholt, da habe ich noch irgendein prophetisches Wort angehört und hat so auf dem Bett gekniet und die Augen, Entschuldigung, und die Augen zugehabt und hat sie mich am Knie angefasst und hat sich gewundert, warum ich nicht reagiert habe. Ich habe sie aber auch nicht gesehen. Und dann hat sie mich an der Schulter angefasst und sagte, ey, mir ist gerade erst aufgefallen, dass du es ja gar nicht merkst. Aber das ist die Situation. Aber wie gesagt, was ist denn das Ziel, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig gestaltet zu werden? Das ist das Ziel. Dafür ist jeder Einzelne von uns angetreten. Manchmal vergessen wir das vielleicht. Dass das das Ziel ist und dass wir Demut und Barmherzigkeit und Sanftmut vom König lernen sollen. Weil das hat Menschen zu Tausenden bewegt, diese Haltung. Er war der gerechteste aller, der überhaupt gelebt hat, ohne jede Sünde. Er hätte Steine werfen können. Aber die Prostituierten, die Sünder, sind in Scharen vor ihm niedergefallen und haben gesagt, Herr, wir brauchen dich. Bei den Pharisäern haben die das nicht gemacht. Aber die haben diese Barmherzigkeit des Vaters in ihm gesehen. Man kann von vielen Sachen halten, was man will, auch von den Chosen, aber wie dieser Jesus da drüber gebracht wird, das beeindruckt mich. Wie er so Mensch und Gott, wie das dargestellt wird, das ist echt stark gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, was bei dem Dreh der Kreuzigung passiert ist. Die haben die Dreharbeiten abgebrochen, weil Gottes Gegenwart kam und die Leute sowas von kraftvoll betroffen wurden. Die haben geschluchzt, geweint. Das ist beeindruckend. Gibt es auf YouTube, kann man nachlesen. Ich dachte, wow, Herr, was für Power. Du nutzt dieses mit so einer Power. Viele Menschen, es ist in alle möglichen Sprachen übersetzt, glaube ich, finden Jesus dadurch. Und ich wünsche mir, dass sie in den Gemeinden denselben Jesus sehen. Wir brauchen diese Demut, wir brauchen diese Sanftmut, wir brauchen diese Barmherzigkeit. Diese Prozesse, durch die wir gehen, bringen diese Dinge in uns hervor. Die machen das offenbar, was wir noch nicht haben. Und Gott hilft uns dabei, es zu lernen. Was für ein Vorrecht, dass er uns so behandelt. Ich finde das einfach ein Vorrecht. Und das Fazit ist, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Bedrängnis oder Angst? Verfolgung oder Hungersnöte? Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Römer 8,35. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und jetzt kommt ein beeindruckender Satz. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wow. Wo sollte ich hingehen als zu ihm? Er ist die Quelle meines Lebens. Er hat mich mit seinem Blut erkauft. Ich kann nicht von ihm weggehen. Weil dann würde ich das verleugnen, was das Kostbarste und Wertvollste in meinem Leben ist. Egal, ob ich laufe oder nicht, es ist nicht interessant. Interessant ist, dass ich in ihm gefunden werde. Dass er in mir und ich in ihm bin. Das ist es, worum es geht. Und ich weiß, er wird diesen Zustand verändern. Aber wenn er so bleiben würde, würde ich trotzdem bei ihm bleiben. Nichts würde mich dazu bringen, zu sagen, Jesus, ich drehe dir den Rücken zu. Nichts. Weil er das Kostbarste ist, was ich je erlebt habe. Ohne ihn wäre ich nichts. Aber mit ihm bin ich alles, was ich für ihn sein soll. Wow. Das ist das, worum es geht für mich. Und ich denke, das ist das am Ende auf den Punkt gebracht, das ist das, worum es geht. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Weil wir ja auch mal von Sieg reden sollen. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Das ist der Sieg. Unser Glaube. Was wären wir ohne den? Was wären wir ohne den? Das ist, wo ich sage, Jesus, Halleluja. Danke. Und trotzdem mache ich mich jeden Tag wieder auf und hole mir Gnade, um leben zu können. Und es geht manche Tage besser und manche Tage schlechter. Weißt du, durch diesen Querschnitt, durch diese Verletzung, ist hier auf dem Bereich ist manchmal wie ein Gürtel, der zusammengeschnallt ist. Und hast du Schmerzen vorne durch die Nerven und Schmerzen im Rücken durch das Training. Und manche Tage denkst du, Herr, wenn es besonders heftig ist, Herr, danke, ich brauche Gnade. Was anderes kannst du nicht machen. Medikamente sind sinnlos. Das ist der Weg. Wow, unser Gott. Gucke, im Hebräer steht, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir weichen nicht zurück, weil er unser Gott ist. Und nur darum, nicht aus unserer Kraft, aber weil er unser Gott ist. Und weil er alles gegeben hat, sage ich, okay, Jesus, auch ich will alles geben. Egal welchen Zustand ich habe, ist vollkommen interessant. Du bist es, um den es geht. Und das soll die Welt sehen. Das soll die Welt sehen. Amen. Das soll die Welt sehen. Und wenn ich euch das mal erzählen darf, in der Klinik erzähle ich das auch immer. Ich sage ja manchmal fragen mich Leute, wie es mir geht. Und dann sage ich, mir geht's gut. Ich kann bloß im Moment gerade nicht laufen, aber es wird wieder. Und wenn ich habe das manchen Ärzten erzählt, die haben mich angeguckt. Das ist noch ganz knusper. Und ich habe aber jetzt schon angekündigt, sage Leute, wenn ich laufe, werde ich in einer anderen Autorität kommen. Und ich werde euch zeigen, dass mein Gott Herr ist über alles. Und mehr als das, was ihr euch bis jetzt je vorstellen könnt. Und ich habe ein paar, die fahren mit mir Rollstuhl. Und zu denen habe ich gesagt, pass auf, wenn ich wieder laufe, gib mir deine Adresse, dann komme ich vorbei. Da rollen wir das Feld neu auf. Weil ich weiß einfach, dass der König für dich was anderes geplant hat. Und es ist beeindruckend. Aber es ist auch ein Prozess, gell? Wir lernen. Ja, die Ehre gehört ihm. Danke, Jesus.